Deutschlandfunk. Streitkultur.
Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Michael Köhler. Amerika wählt. Demokratie am Abgrund, fragen wir. Allein schon diese Leitfrage verblüfft. Der geordnete Wechsel zwischen Demokraten und Republikanern ist vielleicht fraglich. Der Weg ins Amt, die Amtsführung, die innenpolitische Entwicklung der letzten 4 Jahre in den USA, die bürgerkriegsähnlichen Zustände bei den rassistisch motivierten Ausschreitungen, die militanten Bürgermilizen, genannt sei hier nun mal Three Percenters oder die Proud Boys, und die Bewältigung der Corona-Pandemie, all das lassen vielleicht Zweifel an der Weltmacht USA aufkommen. Droht die einstige Pax Americana zu einer Gefahr für die Demokratie und Diplomatie zu werden? Das wollen wir fragen.
We're asking everybody that when you are not able to socially distance, wear a mask, get a mask, whether you like the mask or not.
Im Kontext der extremen Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft ist die Maske auch zu so einem Symbol dieser Polarisierung geworden. Die Demokraten, die mehr liberalen, urbanen Eliten tragen die Maske, während das echte Amerika, das ländliche Amerika, die Trump-Unterstützer diese Maske nicht tragen.
Every single American should be wearing a mask.
It will probably, unfortunately, get worse before it gets better.
Ja, wir kommen zusammen nach dem letzten TV-Duell vor der Wahl zwischen Amtsinhaber Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden. Amerika wählt. Wir fragen, steht die Demokratie am Abgrund? Gäste darüber zu sprechen sind Frau Dr. Britta Waldschmidt-Nelsen. Sie ist Historikerin, lehrt als Professorin Geschichte des europäisch-transatlantischen Kulturraums an der Universität in Augsburg. Bei uns ist Dr. Christian Hacke, Professor für Politikwissenschaft, zuletzt an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Und zu Beginn möchte ich meine Gäste bitten, kurz ihre Meinung zu äußern. Frau Waldschmidt-Nelsen, steht die US-Demokratie am Abgrund?
Ich würde noch nicht sagen, dass sie am Abgrund steht, aber es könnte dahin kommen, falls das Wahlergebnis sehr, sehr knapp ist und Donald Trump sich dann entscheidet, legale und illegale Mittel anzuwenden, um dagegen vorzugehen. Dann könnte es zu so einer Situation kommen, dass die Demokratie am Abgrund steht. Aber noch ist es nicht so weit.
Christian Hacke, an Sie die gleiche Frage. Steht die US-Demokratie am Abgrund?
Also noch ist es nicht so weit, aber wir haben ja zum ersten Mal, denke ich, in der amerikanischen Geschichte einen Präsidenten, der auf eine Weise semi-autoritär regiert und auf eine Weise nicht nur im Stil, sondern auch substanziell die Grundfesten der amerikanischen Demokratie im Innern erschüttert und gleichzeitig die außenpolitische Rolle als zivilisatorisches Vorbild dermaßen zerrüttet, dass schon die Dinge nicht besonders gut aussehen.
Hat sich die gewohnte Opposition an beide die Frage von Demokraten und Republikanern vielleicht zu einer Art, der Begriff ist schon mehrfach gefallen, tribalistischen, also stammesartigen Gegnerschaft verhärtet? Und ist damit vielleicht, Frau Waldschmidt-Nelsen, so eine Art natürlicher demokratischer Wechsel erschwert?
Sagen wir mal so, Donald Trump hat die Republikanische Partei in einer Weise sozusagen in seinen Griff gebracht, wie das vorher selten passiert ist. Aber trotzdem gibt es ja Widerstand, auch auf Seiten der Republikaner. Ich will da nur kurz dieses Lincoln Project erwähnen. Ja, das sind ja alles Republikaner, zum Teil auch Campaign Managers von vorherigen republikanischen Präsidenten, die ganz offensiv gegen Trump Werbung machen, die sagen, Trump zerstört also nicht nur die amerikanische Demokratie, sondern er zerrüttet auch die Republikanische Partei und all das, für das diese Partei jahrzehntelang gestanden hat.
Christian Hacke, Sie haben eben gesagt, die Grundfeste sind erschüttert. Das ist ja nicht so eine leichtfertige Aussage, die Sie mal so eben machen als Kenner und langjähriger Beobachter auch des transatlantischen Verhältnisses. Warum sind diese Grundfeste erschüttert?
Ich glaube, man muss zurückgehen auf die 4 Jahre und fragen, was ist damals passiert? Warum wurde Donald Trump gewählt? Er ist ja nicht vom Himmel gefallen. Das ist ja das Entscheidende. Sondern er wurde Präsident, weil es im Land eine für uns bis dahin unbekannte Kritik gab an den bisher Regierenden, und zwar eben speziell an der liberal-demokratischen Elite. Und ich mache das vielleicht mal an 2 Punkten fest. Zum einen haben wir ja die große Idee gehabt, der große Übervater der Demokraten ist ja immer gewesen, Woodrow Wilson, make the world safe for democracy. Das war die Leitidee und der überparteiliche Konsens für 100 Jahre von, wenn Sie so wollen, 1920 bis heute 2020 knapp. Und wenn wir uns anschauen, die Serie in den 20 Jahren seit 9/11, das gilt auch für die Republikaner, wie nun dieser Anspruch versucht wurde, auch per Krieg durchzusetzen, nämlich Demokratie zu exportieren. Startpunkt der Krieg in Afghanistan, dann vom Weg abgekommen nach Irak, wo es zum ersten Mal einen richtigen Angriffskrieg gab, wovor schon Dean Acheson gewarnt hat. Dann ist heute Make the World Safe for Democracy in der Welt keine Offenbarung mehr, sondern ist eher ein Schreckgespenst geworden. Das ist, glaube ich, das Erste, wofür die liberalen Demokraten verantwortlich zeichnen, in großem Maße, auch Clinton. Und hier diese Enttäuschung über den Verlust der Rolle, die Überdehnung der Kräfte und ähnliches mehr, das hat dazu geführt, dass ein großer Teil der Amerikaner sagen, nein, Rückzug, Protektionismus, wir wollen raus aus dieser Welt, das bringt alles nichts. Das zweite ist der Übervater Franklin Delano Roosevelt, der den Demokraten das Gefühl gab und den Menschen auch, die liberal-demokratische Partei ist eine Partei des kleinen Mannes. Und auch hier hat sich das massiv verändert, dass seit Clinton auch seinen Gesetzgebungen, die wir jetzt nicht im Einzelnen nachverfolgen wollen, ist ein zunehmend, sind die Demokraten, das muss man sagen, eine Partei nicht der Main Street, sondern zu Wall Street geworden. Also der Crash natürlich auch, die Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 und die Folgen. Und Obama natürlich auch die Autoindustrie gerettet und die Banken gerettet. Und der kleine Mann fühlte sich also verschaukelt, weil es ja millionenfach runterging. Und jetzt ist natürlich die Frage, hat er es in den vier Jahren versaubeutelt oder hat er was draus gemacht?
Frau Waldschmidt-Nelson, hat er recht?
Also ich stimme im Grundsatz schon Herrn Hacke zu. Ich finde, es gibt aber auch noch einen dritten ganz entscheidenden Grund für den Erfolg von Donald Trump. Und den halte ich für mindestens genauso wichtig wie die beiden von Herrn Hacke genannten. Und zwar ist das der Faktor Race. Weil eine Sache, die eben die Demokratische Partei auch wirklich verändert hat, war wirklich dieses Eintreten für Bürgerrechte in den 60er Jahren. Die Partei vorher, die Partei gerade von Woodrow Wilson, der wirklich einer der rassistischsten Präsidenten war, die die USA je hatten, war eine Partei, die immer stand für die Vorherrschaft der Weißen im Süden. Der Süden war ja nach dem Bürgerkrieg also vollkommen dominiert von den Demokraten. Den Schwarzen war das Wahlrecht genommen durch alle möglichen Tricks, die wir jetzt nicht im Einzelnen erörtern können. Aber es war so, dass der große Shift. Unter Roosevelt ging es schon ein bisschen los, weil sein New Deal halt auch Schwarze mit einbezog, was den Weißen im Süden schon nicht geschmeckt hat. Aber was dann passierte in den 60er Jahren, war, dass Lyndon B. Johnson, ein Präsident, vor allem jemand aus den Südstaaten, für die Bürgerrechtsgesetze, die beiden großen Bürgerrechtsgesetze, den Civil Rights Act von 64 und den Voting Rights Act von 65 eingetreten ist. Darüber waren die weißen Südstaatler empört und man sieht dann, was man als den großen Party Realignment Shift bezeichnet im Süden, dass nämlich all die, die vorher Demokraten waren im Süden, die Weißen, haben ihre Parteizugehörigkeit gewechselt, sind zu den Republikanern gegangen, weil die Republikanische Partei gegen die Gleichstellung der Schwarzen und für die Aufrechterhaltung der Rassentrennung und der Diskriminierung der Schwarzen gestimmt hat. Und das, also die ganze Bürgerrechtsbewegung, zusammen auch mit anderen Bewegungen, der Kulturkampf, man denke an die Frauenrechtsbewegung, ja, die Legalisierung der Abtreibung, all diese Sachen, es günstig dann kulminiert und die Republikanische Partei hat sich auf die Seite gestellt, die eben für White Supremacy waren, die gegen Frauenrechte waren und das hat dann dazu geführt, dass es immer mehr Unzufriedenheit gab, gerade bei den Gruppen, die dann finanziell große Einbußen hatten, wie Herr Hacke gerade ganz recht erklärt hat, was natürlich zum Teil auch an Globalisierungsprozessen lag, wofür die einzelnen Präsidenten, auch Clinton und Obama, nichts konnten. Aber diese Weißen, denen es dann wirtschaftlich schlecht ging, die früher noch zu der sogenannten Roosevelt Coalition gezählt haben, die konnten sich ja vorher immer noch sagen, naja, mir geht es zwar vielleicht finanziell schlecht, aber wenigstens bin ich nicht schwarz, wenigstens bin ich weiß. Und dieses White Privilege ist ihnen im Laufe der 60er, 70er, 80er Jahre immer mehr davongeschwommen. Und mit der Wahl von Barack Obama ins Weiße Haus ging dann quasi den White Supremacists auch noch die letzte Bastion ihres weißen Privilegs verloren, nämlich das Weiße Haus. Diese Rallye in Charlottesville, wir erinnern uns ja, You Will Not Replace Us, das Charleston Church Massacre. Also es gab da immer mehr Aufruhr und Donald Trump erschien auf einmal so als Lichtgestalt dieser unzufriedenen Weißen, vor allem im Süden, aber auch in vielen anderen Staaten. Und wenn er dann gesagt hat, Make America Great Again haben viele, die das so hören wollten, gehört. Make White America Great Again.
Ich bin froh, dass Sie diesen kulturhistorischen Aspekt stark machen. Ich versuche mal, beides zusammenzubinden. Einmal die Erneuerung oder Wiederauflage eines verhärteten Kulturkampfbegriffs, wie Sie es gerade erklärt haben. Und was Hacke eben sagte über Protektionismus und Rückzug. Wenn ich jetzt von außen mal drauf gucke, also diplomatische Konfrontation mit anderen Staaten, kommunikative Konfusion, die Personalwechsel im Weißen Haus, der Rückzug aus dem UN-Menschenrechtsrat, aus dem Pariser Klimaabkommen, der Zweifel an den Allianzen. Ich könnte jetzt so weitermachen. Mündet das, Herr Hacke, nicht in dem, was ich jetzt mal Antiliberalismus nenne? Oder einfacher gesagt, im Abbau gewohnter liberaler Demokratien?
Jetzt vermischen wir außen- und innenpolitische Dinge. Also ich will mal versuchen, es so zu erklären. Donald Trump ist ein Disruptor und auch ein Disruptor des uns bekannten liberalen weltpolitischen Systems.
Was heißt das? Zerstörer?
Ein Zerstörer dieses Systems. Aber um es nochmal klar zu machen, was mich auch immer, ich weiß nicht, wie es Frau Waldschmidt-Nelson geht, was mich eben überrascht, ist nicht nur, sie hat es gesagt, er ist ein Beschleuniger, also mich überrascht nicht nur die Wahl von Trump und was er getan hat, sondern mich überrascht, dass vor 6 Jahren dieser Mann mehrheitlich als lächerlich dagestanden hat und dann aber präsidentiell wurde, also Präsident wurde. Also es muss eine massive Veränderung auch und Frustration in enormem Maß, über das wir gesprochen haben, in der Bevölkerung selbst geben. Jetzt auf die Außenpolitik heißt das für mich, auf der einen Seite natürlich aus unserer europäisch-deutschen Sicht und auch aus der Sicht der vermutlich mehrheitlichen Staatenwelt, ist das unangenehm, was er macht, wirkt zerstörerisch. Auf der anderen Seite aus amerikanischer Sicht, ja, hat er viel Zustimmung, weil die sagen, dass, und wie gesagt, politische Entscheidungen und Haltung sind nicht nur rational, sind nicht nur vernunftmäßig, sondern sind auch oft emotional. Und er hat das bedient, er hat gesagt, in der Zeit der Globalisierung, wir haben nur bezahlt, wir haben nur andere stark gemacht. Jetzt will ich endlich, dass wir was zurückbekommen und dann sollen meinetwegen jetzt die Verbündeten, die sollen mal endlich für uns auch was bezahlen, was wir immer geleistet haben. Stichwort Deutschland, Beitrag 2% in NATO. Ja, nur als Beispiel. Ich wollte also nur sagen, wollen die Amerikaner zurück zu Anstand und Liberalität und Würde im Regierungssystem und auch in der Außenpolitik? Oder ist diese neue Tiefenströmung, ja, zum Teil irrational, raus aus der internationalen Welt, das Protektionistische, die haben uns alle in der Globalisierung betrogen. Wir wollen jetzt endlich nach vorne und wir müssen vor allem, müssen wir unbedingt drüber sprechen, China ist der Blitzableiter, ja, und die Amerikaner 100 Jahre lang an die Führungsrolle, ich übertreibe ein bisschen, also 50 Jahre gewöhnt, nun auch natürlich durch China herausgefordert und das bedient er, das ist für ihn der Blitzableiter. Wir bleiben America first und ich mache es wirtschaftlich und wirtschaftspolitisch bringe ich die in die Knie, nicht durch Krieg und das ist auch uramerikanisch, der Dealmaker, das wirtschaftliche Moment in der internationalen Politik und die Zurücksetzung des Politischen, das kennen wir aus der Zwischenkriegszeit und früher her, also es ist in diesem Sinne ist er beides. Er ist einerseits undemokratisch, unamerikanisch und auf der anderen Seite ist er auch uramerikanisch. Aber ein Amerika, was wir oder unsere Generation eben nicht kennen. Ich weiß nicht, ob ich das deutlich gemacht habe, aber so
Frau Waldschmidt-Nelson, ich will unsere Leitfrage in Erinnerung rufen. Sie kriegen sofort das Wort. Demokratie am Abgrund. Bislang war das immer so ein Vorbild für uns und jetzt gucken wir dazu und stellen fest, dass da etwas anwächst, was wir nicht für möglich gehalten haben. Nämlich, dass Autokratismus und Autoritarismus wachsen und eben nicht liberale Demokratie. Würden Sie zustimmen, Frau Waldschmidt-Nelson?
Das würde ich schon, und zwar deshalb, weil sich da wirklich was verändert hat. Herr Hacke hat völlig recht, dass diese Tradition zu sagen, ja, Protektionismus und so weiter, das gibt es schon lange. Ja, also wenn man sich die beiden Hauptsprüche von Trump anguckt, Make America Great Again, das hat damals der republikanische Präsident Harding auch schon als Wahlslogan gehabt in den 20er Jahren. Und America First, da gab es in den 30er Jahren ein Committee, America First Committee, was mit aller Kraft versucht hat und übrigens auch von massivem Antisemitismus durchsetzt war, Amerika aus dem Zweiten Zweiten Weltkrieg herauszuhalten, weil man eben isolationistisch bleiben wollte. Also diese Sachen gab es schon immer, aber der Unterschied zu heute ist der, und das halte ich auch in Bezug auf die echte Gefährdung eines liberalen Grundkonsens und die echte Gefährdung amerikanischer demokratischer Grundwerte, ist diese Information, dieser Rise of Social Media und die Art, wie Donald Trump also mit diesen Medien und Kommunikationsformen spielt und es dadurch schafft, 40% der Amerikaner in diesen Bubbles zu halten. Das sind Leute, die halt wirklich ihre Informationen dann nur noch über Twitter und über bestimmte Kanäle bedienen, die von ihm gefüttert werden und die einfach voller Unwahrheiten sind. Und das ist aus meiner Sicht wirklich eine Gefahr für die Demokratie. Und das führt zu in einem Maße werden heute die politischen Gegner verteufelt in den USA. Das ist ja nicht mehr nur ein politischer Gegner, wenn man Trump zuhört, ist es ein Feind. Ja, es ist ein Feind.
Das sind
die Leute
aber
werden geradezu entmenschlicht.
Was Sie da sagen, sind doch alles Elemente des Demokratieabbaus. Also, destruktive Disruptor hat Hacke gesagt. Sie sprechen etwas aus, was Sieblatt und Lewitzki in ihrem Buch How Democracies Die auch benannt haben, die Delegitimation des politischen Gegners. Wir erinnern uns dran, Hillary Clinton hat eine Lungenentzündung. Trump stellt sich hin, sie kann es nicht, sie ist schwach, sie ist Vertreterin des Washingtoner Establishment und macht den Gegner erstmal, haut ihn in die Tonne. Dann die Duldung von Gewalt auch der eigenen Anhängerschaft. All das sind doch keine demokratischen Fortschritte, Herr Hacke, oder?
Der Punkt ist ja der, den auch Frau Waldschmidt-Nelson indirekt angesprochen hat. Es ist natürlich eine Frage der Bildung. Und will politische Führung, wollen die politischen Eliten die Bevölkerung in einen Zustand oder auch immer die herankommenden Generationen mit einem Bildungssystem vertraut machen, was möglichst viele und möglichst alle und möglichst zu wenig Geld, dass also eine gebildete Gesellschaft entsteht? Oder wird Bildung eigentlich nur elitär gehandhabt? Und dann muss man sagen, dann ist eben in Amerika das Bildungsgut sehr elitär verteilt. Wir haben die Elite-Universitäten, das muss ich nicht sagen, und auch was es kostet, dahin zu kommen. Und dann haben sie natürlich eine breite Masse, die davon, manchmal hat man das Gefühl, fast ferngehalten wird. Und bei den Schwarzen auf jeden Fall. Das ist der Hintergrund, warum erst natürlich solche Lügendinge, wie sie eben von Frau Waldschmidt-Nelson angesprochen wurden, natürlich ziehen und auch natürlich Dummheit und dann diese ganzen neumodischen Verschwörungstheorien, wo wir drüber lachen. Das kann natürlich nur auf einem Humus gedeihen, wo der Bildungsgrad also relativ gering ist oder wo die Leute aus anderen Gründen dann halt eben diesen Rattenfängerformeln folgen. Ich wollte noch einen Satz sagen, was mir wichtig ist von vorhin. Sie hat gesagt, mit dem Rassismus. Und ich halte das für wichtig, Frau Waldschmidt-Nelson, weil ich hier die liberalen Demokraten, ich will nicht sagen, sie haben sie schön geredet, das würde ich ihnen nicht unterstehen. Ich würde nur sagen, weiß ich, ob sie mir zustimmen, es gibt einen feinen Unterschied. Die weißen Eliten und die, sagen wir auch, die Kultivierten, ja, oder auch ein Joe Biden, jetzt nicht persönlich, aber da ist verbreitet der Rassismus with a smile, ne? Und was wir nun neu haben, nicht neu, das haben wir seit McCarthy, das haben wir, ich will nicht sagen, dass wir heute Kuckucksklan haben, aber das ist natürlich schon, dass hier Donald Trump auf schlimme Weise das, was immer präsent gewesen ist, was aber halbwegs with a smile, hätte ich beinahe gesagt, unter Kontrolle geblieben ist bei all der furchtbaren Ungerechtigkeit. Aber das Schlimme ist eben, dass er nun diesen Rassismus öffentlich befördert. Und das Lügen ist nicht nur Lüge, wie Sie angedeutet haben beide, sondern Lüge ist hier ein Ausdruck von unglaublicher Arroganz der Macht, dass er sagt, ich weiß, ich kann lügen, ich kann meine Lügen wiederholen und keiner kann mir was tun. Das ist eigentlich das Ungeheuerliche, wie ich finde, was eben diese Kultur zum Einsturz bringen könnte.
Ja, den möchte ich vielleicht noch hinzufügen, auch wenn ich nicht ganz zustimmen würde, dass die Demokraten Rassismus mit dem Smile die ganze Zeit gemacht haben. Es gab da sicherlich Unterschiede, aber es ist halt immer eine Sache und ich habe ja auch viel mit Afroamerikanerinnen darüber gesprochen und Afroamerikanern. Es ist immer noch ein Unterschied, ob jemand vielleicht tief im Herzen irgendwelche rassistischen Vorurteile hat oder ob er öffentlich-rechtlich dafür eintritt, ja, für Diskriminierung, für Entrechtung. Und da haben sich wirklich, sage ich mal, in den letzten 40 bis 50 Jahren die Republikaner wesentlich wesentlich mehr zu Schulden kommen lassen als die Demokraten, als Partei insgesamt. Dass es einzelne Ausnahmen gibt, ist immer klar. Wir waren ja gerade an dem Punkt, wo er eben darauf hingewiesen hat, dass Trump lügt und sagt sogar, ich kann lügen. Und dem würde ich einfach noch hinzufügen wollen. Trump hat mehrfach gesagt, er könnte jemand on Fifth Avenue in New York erschießen und es würde ihm überhaupt nicht schaden. Das hat er mehrfach gesagt und das zeigt für mich ganz eklatant, dass er glaubt, als Präsident definitiv über Recht und Gesetz zu stehen und dass er auch wirklich keinerlei Respekt für die amerikanische Verfassung hat, denn er hat ja mehrfach zum Beispiel gesagt, dass er es unsäglich findet, dass jemand wie der Chief Justice John Roberts für den Affordable Care Act gestimmt hat, also für den Erhalt dieses Acts, für die Verfassungsmäßigkeit dieses Acts, obwohl er ja von einem republikanischen Präsidenten ernannt worden ist. Und Trump hat gesagt, meine Supreme Court Justices, die ich ernenne, die werden dann richtig wählen, die werden so wählen, wie ich das will. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt bei Donald Trump, wo ich hoffe, dass jetzt auch wirklich langsam Leute aufgewacht sind in Amerika. Und es wachen ja jetzt auch mehr und mehr Republikaner langsam auf, die einfach wirklich erkennen, dass hier ein Mann Präsident ist, der nicht nur keinen Respekt hat, sondern die amerikanische Verfassung verachtet und aktiv versucht, sie zu demontieren und sich darüber hinwegzusetzen.
Können Sie den Ergänzungen, denn ein richtiger offener Visierstreit war es jetzt vielleicht nicht, aber den Ergänzungen, vor allem auch den kulturhistorischen Einwürfen von Frau Waldschmidt-Nelson folgen, Herr Hacke? Denn alles, was ich bisher gehört habe, macht mich ehrlich gesagt nicht zuversichtlich, dass wir eine Stärkung der liberalen Demokratie kriegen, sondern eher eine Verhärtung. Wie sehen Sie es?
Ja, ich sehe es ähnlich und vor allem natürlich mit Blick auf die Innenpolitik und auf die innere Verfassung, das, was sie eben gerade eben auch näher erläutert hat. In der Außenpolitik muss man abwarten, wie es sich entwickelt. Hier ist natürlich das, was wir nicht vergessen dürfen. Nach wie vor ist Amerika die mächtigste Großmacht oder Welt, ist er noch Weltmacht. Das heißt natürlich, wenn er wiedergewählt werden sollte, mit meinem Herzen bin ich natürlich bei den Demokraten. Aber ich habe auch meine großen Bedenken, ob er nicht aufgrund dieser Grundströmung, die ich vorhin angedeutet habe, auch seiner Raffinesse als Verführer und jetzt auch noch, wenn in der kommenden Woche die Richterin durchkommt, ja, also dass dann vor allem auch vor dem Hintergrund seiner Möglichkeiten, die Wahlmanipulation noch auszudehnen, also dass hier uns einiges bevorsteht. Das Schlimmste könnte sein, wenn er knapp verliert und versucht dann eben auch durch Wahlmanipulation hier und dann vor allem mit den neuen rechtlichen Mitteln, die er hat, denn er hat ja nicht nur den Supreme Court verändert mit 6-3 Stimmen Republikaner, sondern er hat knapp 300 Richter nationwide sozusagen neu konservativ eingesetzt. Und wenn dann diese ganzen Wahlüberprüfungen losgehen und nachher ausgezählt wird und dort Möglichkeiten entstehen, das eben durch Richterspruch zu entscheiden, dann kann das schlimm ausgehen und dann muss sich die Welt warm anziehen. Denn ich befürchte, dass auch wenn ein Joe Biden Präsident würde, ja, es sich einiges ändern würde, Klima und natürlich NATO und der Multilateralismus. Aber im Kern, Stichwort China, Stichwort Nahost, Stichwort transatlantische Beziehungen, dass die Verbündeten mehr ran müssen, wird er sehr viel stärker auch Kontinuität zeigen müssen zu Donald Trump, als wir heute uns das vorstellen. Also die Vorstellung, dass mit Joe Biden jetzt alles schöner und besser wird, das ist erfordert ein sehr starkes Moment von Optimismus, das ich leider nicht teile.
Können Sie diesen Ausführungen was abgewinnen, Frau Schwarz-Schwitz-Nelson?
Ich bin vielleicht, was die innenpolitische Lage angeht, ein bisschen optimistischer als Herr Hacke. Ich denke schon, dass wenn das Biden-Harris-Team gewinnen würde, sich einige substanzielle Dinge in Amerika zum Guten verändern würden. Sowohl im Bereich der Krankenversicherung. Okay, ja. Also sowohl im Bereich der Krankenversicherung als auch was die Wahlgesetzgebung angeht, zum Beispiel die jetzt ja immer noch von Republikanern vorangetriebene vollkommen politische Entmündigung ehemaliger Häftlinge. Diese Sachen würden sich ändern. Es würde sich hoffentlich ändern auch, dass die Universitäten diese exorbitanten finanziellen Vorbedingungen, die also so viele Leute am Studium hindern, dass sich das ändern würde. Und vor allem darf man auch nicht vergessen, dieses Team Biden-Harris steht halt wirklich für ein anderes anderes Amerika. Gerade eben Frau Harris, ja, als Tochter von zwei Einwanderinnen, ja, als aus also einer multiethnischen und multireligiösen Familie schon kommt. Ihre Mutter war ja eine indische Einwanderin und ein Hindu. Ihr Vater war ein schwarzer Einwanderer aus Jamaika. Sie selbst identifiziert sich als African-American Christian, gehört einer Baptistenkirche in San Francisco an und hat jetzt einen jüdischen Mann geheiratet und zieht dessen jüdische Kinder mit groß. Also sie verkörpert Amerika in seiner ganzen Diversität und somit auch alles, was sozusagen diesen rechtsaußen White Supremacist-Anhängern von Trump ein großer Dorn im Auge ist. Und deshalb geht es hier um unglaublich viel in dieser Wahl. Es geht wirklich darum, wie möchte Amerika sein, wie sieht Amerika sich selber oder die Vereinigten Staaten von Amerika für die Zukunft.
Ich danke meinen ebenso kenntnisreichen wie temperamentvollen Gästen, Frau Britta Waldschmidt-Nelson, Historikerin und Professorin für europäisch-transatlantischen Kulturraum an der Uni Augsburg, und Christian Hacke, Professor für Politikwissenschaft, zuletzt an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn, tätig in dieser Streitkultur im Deutschlandfunk. Amerika wählt. Demokratie am Abgrund. Durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler. Nach uns die Sendung Kultur heute. Danke für Ihr Interesse, danke für Ihre Aufmerksamkeit.